Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich zählt. Ich bin Isabella und gemeinsam mit meinem Mann Bela arbeite ich seit 7 Jahren als Beziehungscoach. Zusammen betreiben wir die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Einmal gelogen und plötzlich ist alles anders. Es kann nur ein kleiner Satz gewesen sein, ein bewusstes Verschweigen oder ein echter Vertrauensbruch. Aber was bleibt, ist das flaue Gefühl im Bauch. Kann ich dir noch glauben? Oder muss ich jetzt alles hinterfragen? Lügen verändern Beziehungen, ob wir wollen oder nicht. Aber bedeutet eine Lüge automatisch das Ende des Vertrauens? Oder gibt es einen Weg zurück, dahin, wo man sich wieder sicher fühlt? Bela, ich dachte, wir fangen einmal an mit einer ganz klassischen Situation aus der Beratung. Und zwar, was sagst du denn dazu, wenn ein Partner heimlich in das Handy des anderen guckt?
Das kommt sehr häufig vor. Es ist ganz normal, dass man irgendwie manchmal so ein Bedürfnis hat, seinem Bauchgefühl nachzugehen und da mal reinzugucken. Gerade wenn im Vorfeld man irgendwie ein komisches Gefühl hatte und dann guckt man ins Handy, um, naja, ich sag jetzt mal, diesem Drang irgendwie nachzugeben. Wie ich jetzt dazu stehe, ist eine schwierigere Frage, weil an sich ist es natürlich selber ein Vertrauensmissbrauch, wenn man, ich sag jetzt mal, dem anderen nicht vertraut und sein Handy guckt. Aber auf der anderen Seite, bei so großen Lügen wie jetzt zum Beispiel Fremdgehen, um die es jetzt hier gar nicht so geht, aber die meisten werden erwischt durch das Handy.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Dass das tatsächlich das ist, was oft Lügen aufdeckt, ne? Wenn der eine in das Handy des anderen guckt. Was vielleicht wirklich immer so ist, ist, dass davor irgendwas gewesen war. Also ich glaube, wenn man das Gefühl hat, alles läuft perfekt und es ist wirklich irgendwie eine schöne Beziehung, dann hat man diesen Drang, in das Handy des anderen zu gucken, nicht. Wobei da auch der Umgang mit dem Handy, finde ich, immer eine ganz große Rolle spielt. Also hat man generell das Gefühl, dass der Partner irgendwie dieses Handy versteckt, legt das immer auf die falsche Seite, also mit dem Display nach unten auf dem Tisch, so dass man da ja nicht reinguckt, hält er das irgendwie immer so, dass du da ja nichts siehst. Und das heißt, im Vorfeld, wenn jemand das macht, also in das Handy guckt, ist meistens schon ein Zweifel irgendwo da. Man hat meistens irgendwie, so wie du das auch gesagt hast, ein blödes Bauchgefühl und möchte dann eigentlich ja wieder so ein bisschen Kontrolle darüber haben, was da passiert ist und guckt dann in das Handy. Und es ist, glaube ich, oft auch das Bedürfnis, dass man auch, wenn man dann nichts findet, hat man das ja einmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, kontrolliert, dass da wirklich nichts ist. Ich bin da auch immer sehr zwiegespalten, weil auf der anderen Seite muss man ja aber auch ganz klar sagen, dass das ja auch schon irgendwie, dass das Handy ja auch schon mit zur Privatsphäre des anderen gehört und dass das dann vielleicht einfach nicht so die feine Art ist, da einfach heimlich dir die Chatverläufe durchzulesen.
Ja, ich denke, Moral spielt da gar keine Rolle, sondern man hat halt genau, wie du es beschrieben hast, so Zweifel oder ein unangenehmes Gefühl und man versucht, dieses Gefühl abzustellen. Und ein Weg, wie man dann glaubt, dieses Gefühl abstellen zu können, ist doch einfach mal zu kontrollieren, zu gucken. Und in der Hoffnung, da ist nichts und dann geht dieses doofe Gefühl weg und dann können wir einfach so weitermachen, als sei nichts gewesen. In den allermeisten Fällen funktioniert es auch. In anderen Fällen ist es so, und da muss man ein bisschen gucken, wie doll dieses Gefühl ist, wenn man dann nachgeguckt hat und man findet nichts, aber dieses Gefühl bleibt. Was dann? Dann kommt man schnell, ich sag mal, in ein Verhaltensmuster, wo man anfängt, doch regelmäßig und schnell und häufig zu kontrollieren. Und dadurch, dass dieses Gefühl bleibt, interpretiert man auch viel von seinem Verhalten, dass man da unter Umständen sein Gefühl bestätigt sieht, auch wenn es gar nicht stimmt. Aber man hat dieses Gefühl. Und das führt dann zu einem Verhalten, wo man kann nicht allumfassend kontrollieren. Es wird immer eine Lücke geben. Wenn ich ein ganz schlechtes Gefühl habe und ich gucke irgendwie 10-mal nach und ich finde 10-mal nichts, ich denke immer, ich habe was übersehen. Und wenn man in dieser Spirale schon drin ist, dann ist es ein Problem.
Genau, es ist, glaube ich, immer so, dass dieser Zweifel, den wir gesagt haben, wenn man irgendwie zweifelt, dass der andere oder irgendwie so ein dumpfes Gefühl hat, dass der in gewissen, manchen Sachen nicht so ganz die Wahrheit spricht, dann entsteht ja nicht nur Zweifel, sondern es ist dann ja auch eine Angst, ne? Die Angst kann sein, entweder die große Angst, verlassen zu werden, ne? So will er mich verlassen, hat er eine andere, aber vielleicht auch die Angst, angelogen zu werden. Das erlebe ich auch oft, dass Frauen wirklich irgendwie, vielleicht auch durch vorige Beziehungen, einfach so eine ganz tiefe Angst haben, ich möchte nicht belogen werden, ich möchte hier in der Beziehung nicht für blöd verkauft werden und dass wieder irgendwie was hinter meinem Rücken passiert. Und aus dieser Angst heraus, also Angst, versuchen wir manchmal einzudämmen, indem wir Kontrolle ausüben. Und die Kontrolle dann in das Handy zu gucken, beruhigt einen vielleicht auch erstmal im ersten Moment. Aber wie du schon gesagt hast, ne, es ist halt, du kannst den Partner nicht allumfassend kontrollieren. So, das heißt, du musst eigentlich immer an die Wurzel gehen, also an die Angst. Ne? Woher kommt die Angst? Woher kommt der Zweifel, den ich habe, meinem Partner gegenüber? Kommt das aus mir heraus, weil ich blöde Erfahrungen gemacht habe? Oder gibt er mir einen Anlass dazu, weil er vielleicht mich in der Vergangenheit auch schon mal angelogen hat? Weil er vielleicht sich irgendwie plötzlich anders verhält oder sowas? Und diese Wurzel muss man sich ganz, ganz doll angucken und nicht so sehr die Kontrollfunktion, also dieses, ich gucke jetzt in das Handy, weil das ist nur eine ganz, ganz kurzfristige, ich sag mal, Befriedigung, wenn man da nichts findet. Und wenn man was findet, und darum geht es jetzt ja in dem Podcast, also es geht jetzt ja darum, ums Lügen. Was passiert denn, wenn man da jetzt was findet? Und es kann ja was Kleines sein, ne? Man entdeckt irgendwie, dass er gar nicht länger arbeiten musste, sondern dass er noch beim Sport war und hat dir das nicht gesagt.
Oder man hat sich die Nachrichten angeguckt, nichts gefunden, aber irgendwie ein Telefonat von einer unbekannten Nummer, die irgendwie 10 Minuten ging. In einem Moment, wo er eigentlich hätte nicht telefonieren sollen, in deinen Augen dann. Ja, und dann nimmt man die Spur sozusagen auf. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber wenn man dann auf einmal so Dinge findet, die irgendwie machen, dass man noch mehr sucht, und nicht weniger sucht, dann steht man wieder an dem gleichen Problem wie am Anfang. Man hat dieses doofe Gefühl und man muss es irgendwie wegmachen. Und jetzt hat man was irgendwie Vermeintliches gefunden und da muss man dem nachgehen. Und in manchen Fällen ist es auch so, wenn man sich dann auf die Spur begibt, man könnte was finden. Was dann?
Und ich finde, genau da sollten wir einmal einhaken, weil was ist, wenn man was findet? Was ist, wenn man, und das muss, wir haben jetzt beispielhaft das Handy genommen, aber was ist, wenn man den anderen quasi beim Lügen entdeckt? Und vielleicht können wir einmal noch doch noch bei dem Handybeispiel bleiben, weil man hat dann heimlich in das Handy geguckt, hat was gefunden, wo man irgendwie denkt, das ist komisch. Und wie verhält man sich dann weiter?
Also wenn man an dem Moment, wo man was Komisches gefunden hat, aber man hat keine Klarheit. Das kommt ein bisschen auf die Situation an. Ich meine, wenn man einen großen Verdacht hat, einen schlimmen Verdacht, einen Verdacht, wenn man ihn damit beschuldigt, dass man ganz viel kaputt macht, dann sollte man den nicht äußern, in meinen Augen, fürs Erste.
Also erst, wenn man sich sicher ist?
Oder sicherer, auf jeden Fall, wenn es nicht weggeht. Es kann ja sein, dass du nie was findest, aber das Gefühl geht nicht weg. Dann musst du es trotzdem irgendwann äußern. Das Problem ist halt nur, wenn du einen Verdacht äußerst, ohne Gewissheit, dann bist du ganz oft bei Leuten, nehmen wir mal an, da ist was, die sagen dann, hey, du siehst Gespenster, du weißt doch, ich lieb dich.
Typische Gaslighting. Also Gaslighting, das, ne, genau. Dass du
bist so eifersüchtig,
genau,
sei doch mal ein bisschen selbstbewusst.
Da vielleicht auch nochmal, weil das erlebe ich auch wirklich oft, wenn man ins Handy guckt und man sieht was, was komisch ist. So, und ich habe ja gesagt, man muss irgendwie an die Wurzel gehen, weil man kann da nicht in diesem Handy bleiben und dann um diese Sache reden, weil die Wurzel ist ja ein Misstrauen, ein Zweifel, ein Verdacht. So, das heißt, es muss in einem Gespräch darum gehen, weil ich erlebe ganz oft, dass dann der Nebenkriegsschauplatz quasi ist, warum hast du in mein Handy geguckt?
Ja, genau.
Warum, ne, so, das ist mein Handy, was fällt dir ein, misstraust du mir, ne? Und dann wird dieser Nebenkriegsschauplatz quasi eröffnet, wo dann der andere so diese großen Zweifel hat, ja, angegangen wird. Und da spielt das dann wahrscheinlich auch eine große Rolle, was du eben gesagt hast, dass man damit halt auch, muss man sich auch bewusst sein, auch was kaputt machen kann.
Ja, in dem Moment, wo man es anspricht, und nehmen wir mal an, der reagiert so, was guckst du in mein Handy, und äußert sich gar nicht zu den Vorwürfen, dann kann man da eigentlich wenig rauslesen. Also man könnte sagen, okay, er lenkt ab, das ist hier alles irgendwie der Nebenkriegsschauplatz, den er öffnet, um zu verbergen, was da wirklich ist, um nicht darüber zu reden, worum es mir geht. Aber es könnte auch sein, dass da nichts ist und er wirklich in dem Moment das doof findet, dass du es gemacht hast. Einfach nur, weil er denkt, warum vertraust du mir nicht? Ich habe dir keinen Grund dafür gegeben. Man kann nicht so genau wissen, ohne Beweis, ob der andere, ich sage jetzt mal, Mist gebaut hat oder nicht. Und deswegen muss man da super vorsichtig sein, weil man damit nicht weiterkommt an der Stelle. Und wie gesagt, wenn jemand so Gaslighting betreibt, natürlich denkt man ja, wenn er unschuldig wäre, dann würde er doch irgendwie auf mich eingehen und sagen, du, er nimmt mir meine Angst, du musst dir keine Sorgen machen, wirklich nicht, du kannst gerne in mein Handy gucken, soll ich dir irgendwie zeigen, was möchtest du wissen, sollen wir in meine E-Mails gehen, ich bin hier, können wir jetzt sofort machen. Das wäre natürlich die richtige Reaktion, aber nicht alle Menschen reagieren so.
Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Reaktion ist.
Richtige Reaktion im Sinne von für jemanden, der Angst hat,
ja,
dass man ihm die Angst nimmt.
Dann sind wir ja aber wieder bei der Kontrolle. Es wäre dann quasi die zugelassene Kontrolle. Und da muss man dann halt gucken, woher diese Angst kommt. Die Angst kann dadurch klein werden, wenn es wirklich nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein bestimmter Verdacht ist, der dann durch diese Kontrolle aus dem Weg geräumt wird. Aber oft ist es ja nicht dieser eine bestimmte Verdacht, sondern es ist eher so ein ungutes Gefühl, ein Zweifeln. Sagt er mir die Wahrheit? Ist das alles wirklich so, wie er mir das erzählt? Verheimlicht er mir irgendwelche grundlegenden Sachen?
Ja, das macht es umso schwieriger, wenn man es mit jemandem zu tun hat, der von Natur aus, ich sage jetzt mal, gerne den einfacheren Weg geht und wirklich auch ab und zu lügt. Und da muss ja gar kein Betrug dahinter sein. Das muss ja gar nicht so ein großes Ding sein, sondern er ist einfach nur bequem oder möchte irgendwie gut dastehen oder lässt halt bestimmte Dinge weg, einfach weil er keine Lust hat, die irgendwie zu erwähnen oder sich für unbedeutend hält. Oder er sich denkt, nehmen wir mal an, du hast schon dieses Kontrollbedürfnis und dann erwischt ihn halt bei so Notlügen oder so kleinen Lügen, die eigentlich total unnötig sind. Und es verstärkt ja dein Gefühl umso mehr. Aber er argumentiert, du, ich habe das doch nur gesagt, weil ich genau weiß, dass es so ein Problem für dich ist. Und wenn ich das dann sage, dann kommen wir auch an den Punkt, wo wir jetzt sind. Also ich habe das nur gesagt, weil ich keinen Streit haben wollte.
Ja, das sind die Konfliktvermeider, die auch oft lügen beziehungsweise sich so ein bisschen durchs Leben schlawinern, sage ich mal. Und es müssen gar nicht immer krasse Lügen sein. Es kann auch einfach, manchmal fehlt da auch irgendwie noch ein bisschen was oder es wird einem nicht ganz die Wahrheit gesagt. Auch Leute, die keine Verantwortung nehmen oder sich schwer tun, Verantwortung zu übernehmen, lügen auch.
Ich meine, das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, du, ich kann heute nicht. Und dann erzählen sie dir irgendwie eine wahnsinnige Geschichte, worum es nicht geht.
Ja.
Und in Wirklichkeit ist es halt so, dass es ihnen gerade unbequem ist oder sie keine Lust haben, aber das nicht irgendwie sagen wollen.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment. Ich habe einmal 7 typische Sätze ausgesucht, die Menschen sagen, wenn sie beim Lügen ertappt werden. Die würde ich gerne einmal ein bisschen mit dir durchgehen, weil das sind alles Sätze, die wir, und da lege ich meine Hand für ins Feuer, die wir alle schon mal gehört haben. Und ich würde gerne mit dir dann einmal darüber sprechen, warum die Person das sagt und wie man damit umgehen soll. Der erste Satz ist, ich habe nur gelogen, weil ich dich nicht verletzen wollte.
Das ist ein gemeiner Satz.
Ja, finde ich auch. Er ist vor allen Dingen so gemein, weil es klingt ja eigentlich total fürsorglich. Also es klingt ja, als wäre es irgendwie nett gemeint und er hat jetzt nur gelogen, weil er nicht will, dass du traurig bist oder enttäuscht bist. Also er hat es für dich gemacht. Und da sind wir dann bei einem Punkt, finde ich, das ist ein ganz, ganz dolles Verschieben der Verantwortung. Ne? Nämlich es ist nicht meine Verantwortung, dass ich gelogen habe, sondern es ist eigentlich deine Verantwortung, ne? Weil ich habe es für dich gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich dich liebe. Ich habe es gemacht, weil ich dich nicht verletzen wollte.
Genauso wird auch argumentiert, warum man die Lüge nicht aufdeckt. Als Lügner meine ich. Man sagt halt, du, wenn ich ihr die Wahrheit sage, dann tue ich ihr ganz doll weh. Ich breche ihr Herz. Und das will ich nicht. Und deswegen kann ich es ihr nicht sagen.
Mhm.
Also sich das so schön zu reden, funktioniert in beide Richtungen. Also der Lügner selbst nimmt es als Ausrede, um nicht tätig zu werden, keine Verantwortung zu übernehmen, sich dem nicht auszusetzen. Und gleichzeitig speist er dich damit auch ab.
Ja, ich glaube, ganz wichtig, wenn einem sowas gesagt wird, ist dem anderen, dass man dem anderen deutlich macht, dass das Schlimme auch die Lüge ist. Und das, warum gelogen wird, dann in den Hintergrund rückt, sobald man lügt, weil was einfach, und das ist Fakt und das heißt nicht, dass man kann Vertrauen auch wieder aufbauen in der Beziehung, aber es ist nun mal so, dass Lügen, also oder andersrum, Wahrheit ist schon eine Grundlage einer Beziehung, weil wenn man sich in einer Beziehung begegnet und emotional näher kommt, dann ist einfach die Grundlage dafür, dass man ehrlich zu dem anderen ist, dass man sich ehrlich zeigt, dass man ehrlich sagt, wer man ist. Und in dem Moment, wo man lügt, geht diese Grundlage weg, weil der andere dann denkt, ja, aber wer bist du denn dann? Ne? So, das heißt Lügen. Und das ist vielleicht was, was man solchen Menschen, die sowas sagen, entgegnen kann, dass die Lüge auch was ganz Schlimmes ist.
Aufrichtigkeit ist das, was eine Beziehung stark macht. Und letztendlich ist es so, wie wenn man ein Glas hat. Ein Glas ist ganz, aber wenn man es zerschmettert, dann ist es in 1000 kleine Stücke. Und wenn man es dann wieder zusammenklebt, ist es nicht mehr das gleiche Glas. Und unter Umständen ist es auch nicht mehr so stark und sieht nicht mehr so gut aus und fühlt sich nicht mehr so gut an. Ganz oft habe ich das, dass Leute, die belogen werden, dann an einen Punkt kommen, wo sie alles in Frage stellen.
Ja.
Ich nehme jetzt einfach mal, weil das ist ein Betrug, ja. Dann ist es halt so, dass alles schlimm ist. Auch die schönen Momente. Alles wird kaputt gemacht. Wenn man sich irgendwie alte Bilder anguckt und sagt, wenn man lacht und man sieht irgendwie glücklich aus, aber man weiß in dem Moment, der hat mich ja da schon belogen, als Beispiel. Und das macht halt einfach alles kaputt. Und viele Lügner, mit denen ich geredet habe, die sind sich dessen gar nicht so richtig bewusst. Weil sie sagen ganz oft, aber wir hatten doch auch irgendwie schöne Zeiten. Es gab ja auch irgendwie gute Dinge. Und die haben irgendwie, ihre schönen Momente sind nicht irgendwie kaputt gegangen. Aber sie merken nicht, dass sie bei dem anderen die kaputt gemacht haben.
Genau, es ist ganz oft das Gefühl, dass das irgendwie alles nicht echt war. Ne? Dass das irgendwie alles in Zweifel gezogen wird, weil man das Gefühl hat, was alles nicht echt war. Und genau das ist das Gefühl, was entsteht, wenn man groß angelogen wird, weil man dann keine echte Verbindung zu dem anderen hat, weil man ja weiß, im Nachhinein dann, aber er hat mich ja damals angelogen. Und es ist genauso, wie du das sagst, zu einer Beziehung, da gehört auch, dass man mal nicht alles richtig macht, dass man vielleicht mal irgendwelche Termine, wir nehmen jetzt mal kleine Lügen, ne, dass man irgendwelche Termine doppelt legt, dass man irgendwie vielleicht auch einfach mal sagt, boah, heute Abend, ich weiß, wir hatten uns verabredet, aber ich würde auch total gerne mit meinen Jungs irgendwie weggehen oder mit meinen Mädels Cocktails trinken gehen oder sowas. Das heißt, so eine Offenheit, auch wenn man weiß, der andere findet es doof, die gehört in eine Beziehung dazu und schafft auch letztendlich Verbindung, wenn man dann...
Bei so einem Beispiel würde ich auch, also rate ich immer dazu, den Leuten anzubieten, du, ich bin jetzt mit meinen Jungs unterwegs, aber wenn was ist, ruf mich an und ich rufe dich auch an und dann würde ich mich auch einmal melden. Einfach nur, also wenn du eine Frau hast, in dem Moment, in dem Fall, die ganz unsicher wird, jetzt versetzt du sie, dann gehst du ja noch mit deinen Freunden irgendwie weg. Wer weiß, was da passiert. Und diese Leute brauchen Sicherheit und die solltest du dann auch geben.
Das ist das, was ich in der Beratung auch ganz oft empfehle. Ne? Ein offener Umgang auch mit seinen Ängsten und mit seinem Zweifel. Und wenn der andere dich liebt, und davon gehen wir mal aus in der Beziehung, dann ist er auch bereit, dir da ein Stück weit entgegenzukommen. Und wie gesagt, es muss nicht sein, dass du sagst, guck mal, du kannst jeden Tag in mein Handy gucken, sondern es geht eher darum, ne, so wenn ich weg bin, so ich verspreche dir, dass ich dir irgendwie zweimal schreibe, während ich weg bin und ich rufe dich dann auch nochmal an, wenn ich zu Hause bin. Das gibt vielen, die irgendwie unsicher sind, schon eine Sicherheit. Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort teilen Bela und ich unsere Gedanken zu Liebe, Beziehung und Herzschmerz und geben dir leicht umsetzbare Tipps für deinen Alltag. Wenn du dir in deiner Beziehung mehr Verbindlichkeit, Klarheit oder einfach neue Impulse wünschst, kannst du auch gerne ein telefonisches Coaching bei uns buchen. Alle Infos und Links zur Buchung findest du wie immer in den Shownotes. Schau gerne mal vorbei. Und jetzt zurück zur Folge.
Eine Beziehung ist auf jeden Fall viel einfacher, wenn man solche Lügen umgeht.
Wir kommen jetzt aber nochmal, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber wir müssen einmal, ich habe 7 Sätze und wir sind jetzt gerade erst beim ersten. Ich mache einmal den zweiten und zwar, das war doch alles gar nicht so schlimm, meine Güte.
Warum regst du dich eigentlich so auf?
Was das ist, das verharmlost natürlich, ne? Das ist so ein Herunterspielen und die Lüge wird halt irgendwie klein geredet und ich glaube, das kann man relativ leicht abhaken, weil das ist einfach, ich glaube, dass ich Männer oder Frauen, die das sagen, sehr bewusst sind darüber, dass Lügen falsch ist und sie aber dadurch, dass sie das sagen und das so kleinreden, versuchen sie einfach ihre Schuld vielleicht auch vor sich selber so ein bisschen zu rechtfertigen.
Ja, und es ist wieder den Ball dem anderen zuzuschieben. Du regst dich jetzt auf wegen so einer Kleinigkeit.
Ja, das ist gleich der nächste Satz. Nämlich, ich habe dir das nur nicht gesagt, weil ich wusste, dass du eh überreagieren wirst. Das ist ein ganz typischer Fall von, es ist deine Schuld. Also ich habe gelogen, ich habe den Fehler gemacht. Okay, aber es ist eigentlich deine Schuld, weil du reagierst über, du bist immer so,
ja, genau,
so emotional.
Ich habe mich nur mit der Frau getroffen, weil in letzter Zeit warst du irgendwie, du hast mir nicht das gegeben, was ich gebraucht habe. Ich hatte das Gefühl, dass du mich vernachlässigst. Und ich habe einfach irgendwie Zuneigung gesucht und ich bin so ein Opfer. Und ja, sowas wird häufig gemacht.
Genau, genau so. Der andere ist quasi das Problem und nicht man selber. Man selber,
ja, der andere ist die Ursache.
Genau.
Genau, und wenn man das Problem löst, muss man die Ursache lösen. Und das Symptom ist sozusagen zwangsläufig aus der Ursache.
Wie geht man damit um?
Bei sowas?
Ja.
Das ist sehr gemein.
Ja.
Da sollte man wirklich den anderen in die Augen gucken und nicht viel sagen, sondern versuchen, in seine Seele zu gucken und dann zu sehen, mit wem du es hier gerade zu tun hast. Weil wenn jemand sowas aus dem Affekt sagt, weil er nichts Besseres weiß, zu sagen weiß, dann kann man ihm das unter Umständen verzeihen. Aber wenn dieser Mensch dir in die Augen guckt und es absolut ernst meint und du siehst da überhaupt gar keinen Zweifel und er ist sogar so, ich sage mal, es ist nicht mal peinlich, sowas zu sagen. Und er hat kein schlechtes Gewissen, sondern sieht es wirklich so. Ja, dann musst du dir auf jeden Fall überlegen, wie es weitergeht an der Stelle.
Der vierte Satz ist, ich habe einfach gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ich war betrunken. Ich wollte es alles gar nicht. Ne?
Ja, beziehungsweise vielleicht, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wenn man wieder ans Handy denkt. Wie gesagt, das ist ein großes Thema in der Beratung oft. Ne? Und er hat da irgendwie mit so einer Arbeitskollegin vielleicht nochmal irgendwie privat geschrieben. Und so.
Genau.
Und so, dann, ja.
Und man merkt schon, die Frau will was, aber er hat davon gar nichts gemerkt.
Ja, genau. Er hat halt einfach nicht drüber nachgedacht.
Ja, was aber auch häufig ist, nicht alle Männer merken das. Also es gibt viele, die das nicht merken.
Es ist oft eine Ausrede, auch wieder, ne, um sein Verhalten irgendwie so ein bisschen, um so eigentlich zu sagen, ja, so schlimm ist das doch gar nicht. Ich unterstelle aber auch manchen, dass sie sich vielleicht auch wirklich manchmal nichts dabei denken.
Wenn er das authentisch sagt.
Genau, und das sind natürlich zwei Sachen, ne? Man muss dann natürlich unterschiedlich damit umgehen. Wir nehmen jetzt mal an, vor dir sitzt einer und der sagt, okay, habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Tut mir leid, das stimmt, du hast recht, das kommt irgendwie komisch rüber. Was macht man dann?
Es kommt ein bisschen auf die Lüge drauf an, aber du hast ja schon gesagt, das ist jetzt nicht so eine große Lüge, ne? Eine kleine. Dann würde ich sagen, ja, genau so ist es angekommen und mach das nicht.
Ja, ich finde, an dem Satz kann man ganz gut sehen, wann es auch vielleicht nicht so schlimm, beziehungsweise wann sie nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Vertrauen zerstört wird, weil ich habe nicht drüber nachgedacht und wir gehen jetzt mal davon aus, hat er wirklich nicht. Er hat einen Fehler gemacht, aber es war keine Manipulation, es war kein bewusstes Vortäuschen. Dann heißt es ja auch, wenn man dann darüber redet und sagt, guck mal, das kommt bei mir an. Und wenn dann die Antwort ist, stimmt, du hast recht, das kommt irgendwie blöd rüber, dann heißt es ja im Umkehrschluss auch, dass er die Verantwortung für seinen Fehler übernimmt. Dann kann man das auch schaffen, über so eine Lüge hinwegzukommen, ohne dass das gleich bedeutet, dass das Vertrauen zerstört ist, wenn der andere dann quasi auch bereit ist, die Verantwortung für diese Lüge zu übernehmen.
Also ich muss kurz einhaken, in meinen Augen, eine Lüge ist immer eine Manipulation. Immer. Egal wie, ich sag mal, unschuldig sie ist. Aber wir sind Menschen. Also zu sagen, dass es jemanden gibt, der das gar nicht macht, das ist halt weltfremd. Man muss natürlich den Zusammenhang, den Kontext sehen. Wenn die Lüge irgendwie nachvollziehbar und nicht bösartig ist, dann ist es okay. Das zu verzeihen auf jeden Fall. Aber es ist natürlich immer eine Manipulation. Und Menschen lügen meistens aus Bequemlichkeit oder um irgendwie ein Bild zu erhalten, was sie nach außen transportieren. Oder vor sich selber einen Fehler nicht zuzugeben. Oder es gibt so viele Gründe, warum Leute, sage ich jetzt mal, flunkern. Aber da ist ein qualitativer Unterschied zu einem systematischen Hintergehen. Und Letzteres ist das, was alles zerstört.
Kommt zum fünften Satz. Ich schwöre, es war nur dieses eine Mal.
Ja, der ist auch häufig. Was auch in dem Zusammenhang passiert ist, ja, ich weiß ja auch nicht, was du letztes Jahr da gemacht hast auf der Weihnachtsfeier oder so. Irgendwie ein Gegenangriff.
Ja. Ja.
Aber ja, zu sagen, es war nur einmal, ja, das ist sozusagen Asche auf mein Haupt, mea culpa, verzeih mir, kommt nie wieder vor. Na gut, jetzt ist die Frage, jetzt sagt er das schon zum zweiten Mal.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass wenn ich den Satz höre, dann kommen bei mir erst die richtig großen Zweifel. So, weil ich dann denke, ach so, nee, das glaube ich dir jetzt nicht. Das muss dann, also ich finde, das macht...
Es ist so eine Leichtigkeit, eher, ne, die er dann ist, versprüht.
Ja,
dann,
genau,
oder die Frau dann.
Genau, es ist halt eher sowas wie, naja, das sagt er jetzt so, aber so wie er das sagt, glaube ich das nicht. Es hat halt sowas, irgendwie sowas Dramatisches auch. Ich schwöre dir, es war nur dieses eine Mal.
Was ist, wenn er vor dir auf die Knie fällt und weint und ganz am Ende ist?
Ja.
Also wenn die Performance stimmt, mit anderen Worten?
Ja, das kann einen natürlich sehr blenden. Aber auch da nochmal, das Allerwichtigste beim Lügen ist, die Verantwortung für seine Lüge zu übernehmen. Ne? Und für das, warum man auch gelogen hat. So. Und da kann die Performance super gut sein und man kann sich da durchaus blenden lassen. Aber wenn man keine Erklärung dafür kriegt, wenn man kein, ich verstehe, dass das falsch war, ich verstehe, dass ich dich damit verletzt habe und es tut mir leid, wenn das alles nicht kommt, dann hilft auch die Performance, ehrlich gesagt, immer relativ wenig. Und es wird ja immer so Frauen oft zugeschrieben, dass die so gute Performances hinlegen können. Männer können das auch richtig gut. Also in meiner Beratung, was ich da alles schon gehört habe, was die Männer so machen, wenn sie beim Lügen ertappt werden, das ist schon ganz großes Kino oft.
Ja, aber ich würde sagen, Männer werden häufiger erwischt.
Beim Lügen.
Naja, und es hat einen Grund.
Welchen?
Sie sind affektgetriebener und dadurch bereiten sie und nachbereiten sie ihre Lüge nicht so gut. Also sie verwischen nicht so doll ihre Spuren. Also ich will das jetzt hört sich jetzt so an, als würden es Frauen das mehr machen. Aber tendenziell, Männer sind ein bisschen simpel, sage ich mal. Es gibt auch welche, die sind natürlich sehr weltgewandt und gehen über Meilen, um ihre Lüge irgendwie passend zu machen.
Aber
tendenziell würde ich sagen, Männer sind einfacher.
Das ist was, das... Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist immer so meine ganz persönliche Meinung über Lügen. Lügen ist ja ganz oft einfach super anstrengend, ne? Weil Lügen, und selbst wenn es jetzt eine nicht so schlimme Lüge ist, Lügen haben ja ganz oft so einen Rattenschwanz. So, und es wird immer schwieriger, das zu erklären und diese Lüge aufrechtzuerhalten. Oder wenn man ein guter Lügner ist, dass man sich so Konstrukte baut, dass dieses Lügen bloß nicht auffällt. Und ganz oft ist es das ja wirklich gar nicht wert. Also dieser Aufwand, den man da betreibt, einfach nur, damit man vielleicht einem einzigen Konflikt irgendwann mal aus dem Weg geht.
An Arbeit danach hinten angestellt wird. Ja, also sehe ich genauso. Natürlich, es ist Wahrheit und Aufrichtigkeit ist viel einfacher, sofern man Leute nicht verletzt halt. Ne? Und da kommen dann sozusagen, wann sind Lügen okay? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Schluss mache, und ich liebe diesen Menschen, aber irgendwie ist es das nicht mehr. Ja, dann hat er schon die wahren Gründe verdient. Aber was ist, wenn die wahren Gründe irgendwo was kaputt machen bei dem anderen?
Ich nenne ein ganz klassisches Beispiel, wo ich finde, dass Lügen auch mal erlaubt ist. Wenn deine Freundin dich fragt, wie sieht denn meine neue Bluse aus? Und ganz stolz dir die neue Bluse vorspielt. Ich finde, dann darf man als Mann nur eine Antwort geben. Und das ist, mein Schatz, du siehst super toll aus. Und dann nimmt man sie in den Arm und gibt ihr einen Kuss. Und das ist dann. Und dabei spielt es gar
Männern,
keine Rolle.
Männern fällt es manchmal schwierig, so zu reagieren, weil sie halt denken, du bist wirklich an ihrer Meinung interessiert. Und sie denken dann, wenn du fragst, kannst du auch mit der Antwort umgehen.
Es ist aber meistens ja eine Frage nach Bestätigung.
Es ist eine Frage nach, ja. Und so. Nicht wirklich nach der Meinung.
Nein, es geht nicht wirklich um die Bluse, sondern es geht einfach nur um die Bestätigung, dass man hören will, dass man gut aussieht. Oder dass. Ja, dass der andere einen attraktiv findet.
Um nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen. Der Unterschied ist halt der, dass wenn man sich dann trennt und, sage ich jetzt mal, 2, 3 Gründe verheimlicht, warum man sich trennt, in der Regel geht man dann getrennte Wege und diese Lüge spielt dann in der Zukunft keine Rolle mehr. Aber wenn man in einer Beziehung ist und kontinuierlich lügt, dann projiziert es ganz doll in die Zukunft, weil die holen dich irgendwann ein. Mhm. Vor allem so notorische Lügner, also die sind zwar gut, aber du musst nur einen Fehler machen. Und wenn dann dieser Zauber gebrochen ist und die Frau dich anguckt und sagt, du, ich habe dir immer vertraut und deswegen habe ich die Sachen nicht gesehen, weil ich habe da nicht dran gedacht, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Und dann kommt auf einmal ein Stein ins Rollen und das sind dann die Leute, die alles kaputt machen.
Ja, ich würde gar nicht zwischen großen und kleinen Lügen unterscheiden, sondern halt eher mit dem Umgang, ne, wenn man dann dabei erwischt wird. Weil kleine Lügen sind nicht so schlimm wie große Lügen, weil auch kleine Lügen, gerade wenn die so leicht von der Hand gehen und so auch bei Sachen gelogen wird, wo man eigentlich denkt, hä, aber warum hast du mich denn da angelogen? Wäre doch gar nicht nötig gewesen. Das macht auch bringt ganz, ganz viel Zweifel und zerstört einfach wahnsinnig viel Vertrauen. Gerade auch Lügen, wo man sich eigentlich fragt, so, hä, warum hat der oder diejenige das denn jetzt so gesagt, ne? So, warum hat er mir da nicht einfach die Wahrheit gesagt? Deswegen finde ich die Unterscheidung zwischen großen und kleinen Lügen gar nicht so wichtig, sondern halt, wie gesagt, den Umgang mit der Lüge.
Wenn er erwischt wird oder sie erwischt wird, ja, ja.
Satz Nummer 6. Ich habe selbst nicht, ich verstehe selbst nicht, warum ich das mache.
Oder gemacht habe, ja. Ja, also ein gutes Ausweichen, dass man dir keine Begründung geben möchte, beziehungsweise in Klammern will, warum, wieso, weshalb. Und dich sozusagen spiegelt. Du hast keine Ahnung. Hey du, ich habe auch keine Ahnung.
Ja, auch wieder ein komplettes Wegdrücken der Verantwortung. Ne? Auch komplett, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun, weiß ich auch gar nicht, ne, warum ich das gemacht habe. Also gar keine Reflexion an der Stelle. Reflexion bedeutet ja immer, man ist sich irgendwie bewusst, warum man wie handelt, auch wenn man mal vielleicht nicht so ganz gut handelt, dass man dann irgendwie rückblickend wenigstens sagen kann, naja, habe ich gemacht, weil ich habe da so, ne, war mir peinlich, ich habe mich irgendwie geschämt und deswegen habe ich da gelogen, wäre nicht nötig gewesen, aber es war irgendwie, habe mich damit wohler gefühlt. Und schon hat man die Verantwortung übernommen für die Lüge und ich weiß selbst nicht, warum ich gelogen habe, ist halt, ja.
Also entweder er hat nicht drüber nachgedacht oder B, er reflektiert nicht, es zeigt einfach nur blank. Und oder er möchte es halt verheimlichen und lügt da hier nochmal. Also das macht viel kaputt.
Der letzte Satz, das hat nichts mit dir zu tun.
Der Fehler liegt nur bei mir.
Ja, genau. Ich habe da gelogen. Es hat nichts mit dir zu tun. Das ist einfach, weil ich bin das so gewohnt, oft zu lügen.
Ist auch nichts.
Aber mit dir, genau, aber mit dir hat es nichts zu tun. Dich liebe ich. Ich habe einfach gelogen. Aber nicht wegen dir, sondern ich bin der Böse.
Und wo ist die Reue? Und das Nachvollziehen?
Ja, natürlich. Ich sage ja auch ganz oft, dass man irgendwie lernen muss, auch gewisse Sachen nicht zu sehr zu sich zu holen, also zu sehr persönlich nehmen. Eine Lüge in einer Beziehung fühlt sich aber immer persönlich an. Also es ist immer ein Bruch von Vertrauen und der Bruch ist nun mal beim anderen. Also es ist immer irgendwie was Persönliches und dann zu sagen, ja, war nicht persönlich gemeint. Ja, aber was soll die andere Person mit der Information anfangen? Das Vertrauen ist nun mal, ne, Vertrauen ist halt was Fragiles. So, wenn man lügt, zerstört man einen Teil vom Vertrauen.
Für mich
man hat halt immer Zweifel.
Für mich klingt es, dieses hat ja nichts mit dir zu tun. Da klingt irgendwie raus, dass eine Lüge ist ja okay, wenn es nicht um dich geht. Also da kommt grundlegend irgendwie eine Weltansicht zu tragen, die man auf jeden Fall hinterfragen sollte. Weil es geht dann zu leicht von der Hand und sagt, ja, das betrifft dich ja gar nicht. Dann warum hast du damit ein Problem? Ich habe generelles Problem damit, mit der Lüge. Und wie du ja so schön sagst, man bezieht es natürlich auf sein Vertrauensverhältnis. Ganz automatisch.
Ich glaube, abschließend kann man sagen, dass Lügen ganz viel kaputt machen können und auch verhindern, dass man eine wirkliche Verbindung zueinander aufbaut. Und dennoch gehört Lügen irgendwie ja auch ein kleines bisschen zum Menschsein dazu. So ist es einfach, ne? Ich glaube, jeder Mensch lügt ab und zu mal. Es ist halt die Frage, ob das jetzt nur ist, weil man sich vielleicht, also für einen selber, weil man sich zum Beispiel irgendwie selber unsicher ist oder ob es irgendwie ein Schamgefühl ist oder ob man es tatsächlich macht. Du hast jetzt gesagt, Lügen ist immer Manipulation. Aber ob es tatsächlich auch ein Muster ist, also so ein Muster, weil man einfach Konflikte vermeidet, weil man Verantwortung immer von sich wegschiebt, weil man generell nicht möchte, dass der andere einem zu nahe kommt und deswegen immer so ein Lügen-Sicherheitsabstand aufbaut. So, und das sind dann die Lügen, die quasi dazu führen, dass es einfach nicht gut ist für eine Beziehung.
Lügen sind Gift in meinen Augen. Man sollte es vermeiden. Man sollte es wirklich, wirklich vermeiden. Und sollte es Dinge geben, wo man Angst hat, dem anderen weh zu tun, dann muss man da nur die richtigen Worte finden, ohne zu lügen. Weil wenn man nachvollziehen kann, warum du Dinge machst und sagst, dann sind die für den anderen verständlich und annehmbar.
Sehe ich genauso. Ich finde aber auch, es gilt auch für eine Lüge. Wenn man jetzt seinen Partner bei einer schwerwiegenden Lüge erwischt hat und der bereut das und er versucht alles, ne, er übernimmt die Verantwortung, so, dann denke ich schon, dass es auch wieder möglich ist, ein Vertrauen wieder aufzubauen, dass es auch möglich ist, da anzuknüpfen, ne? Aber diese ganzen Sachen müssen trotzdem gegeben sein.
Auf jeden Fall. Also das ist ja die Frage nach, gibt man eine zweite Chance, wenn es jetzt so eine gravierende Lüge ist? Und in den allermeisten Fällen würde ich sagen, ja. Nur die einzige Ausnahme ist, wenn es ein Muster ist.
Ja.
Und entweder steht man halt am Anfang dieses Musters und man verzeiht und dann geht's weiter. Oder man steht irgendwo eher am Ende und hat schon verziehen. Da ist dann grundlegend irgendwas im Argen.
Vielen Dank, Bela, für diese Folge.
Du auch.
Das war's für diese Folge, liebe Unplugged. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und vielleicht sogar neue Denkanstöße gegeben. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema hast, das wir im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder direkt per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebe-unplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Neue Folgen gibt es zweimal die Woche, jeden Montag und Donnerstag. Also abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Danke, dass du dabei warst und wir hören uns bald wieder.